Moin allerseits. Gibt's Fragen vorweg? Moment, gerade nicht. Okay, dann geht's los. Also, letztes Mal stehen geblieben sind wir bei diesem Rechnerchen. Kleines Miniteil. Wir haben gesagt, wir simulieren den Rechner dadurch, dass wir sozusagen Schritt für Schritt jedes Teil des Rechners einen Schritt machen lassen. Gut, manche Komponenten tun eh nichts, ne? Also jedenfalls nicht von sich aus, haben wir auskommentiert. Ansonsten CPU holt sich Instruktionen, Häppchen für Häppchen führt sie aus, holt die nächste Instruktion, führt sie aus und so weiter. Jo, was jetzt noch ein bisschen fehlt, ist das Außenrum. Also beispielsweise muss man, wo war's? Hier war ja irgendwie so die Abfrage, ja, CPU, wenn kein Strom, dann nix. Wenn Strom da, dann erstmal Interrupt gucken. Jetzt ist die Frage, wer setzt diese Variable? Gut, dafür, also nur der Vollständigkeit halber, es gibt dann eine Methode, um diese Variable zu setzen. Sieht im Moment noch sehr simpel aus. Wir werden später noch merken, da muss man eventuell noch eine ganze Menge mehr tun. Also es muss da so eine Methode geben, die man von der CPU aufrufen kann. Merkt dir mal, von außen will da jemand was von dir. Ja, und dann müssen wir noch den Rest uns ein bisschen angucken. Jetzt mal grob drüber fliegen. Ihr habt gesehen, bei der CPU-Simulation war was dabei. Da waren einfach Load-Aufrufe dabei. Load im Sinne von, holt ihr was aus dem Speicher? Ja, die Frage, wie kriegt man was aus dem Speicher? Hier einfach so nachgemacht, ja, ich übergebe ja als Parameter eine Adresse. Die Adresse muss sich jetzt jemand angucken und entsprechend weiterverzweigen. Also je nachdem, ob die Adresse in dem Bereich war, dann hole ich es mir aus dem ROM. Wenn es in dem Bereich war, hole ich es mir aus dem RAM. Und ansonsten haben wir nichts. Store entsprechend umgekehrt. Da übergebe ich eine Adresse und einen Wert und je nachdem, wohin damit. So, rufe ich die entsprechende Methode von dem Bauteil dann auf. Ja, ein bisschen was am Rande. Ist das richtig? Was macht ein echter Rechner, wenn da nichts ist, wo er hinlangt? Ja, eigentlich kann man erstmal sagen, ja? Nee. Wenn ein Benutzerprogramm der MMU sagt, gib mir mal die Adresse von, dann sagt die MMU, nö, da darfst du nicht. Ne? Wenn der Rechner aber jetzt die MMU schon, also die haben wir hier erstmal noch weggelassen, passiert hat und die MMU liefert ihm eine Adresse und die Adresse ist Quatsch, die physikalische, also okay, hast du recht, hätte ich dazu sagen sollen. Also wenn die physikalische Adresse kaputt ist, typischerweise haben Rechner ja, also hier so unsere Beispiele sind am Anfang mal 32-Bit-Rechner, dann haben sie eine 32-Bit-Adresse. Das wären 4 GB RAM. Aber vielleicht habe ich ja nur 2 GB RAM reingesteckt in meinen Rechner. Dann ist ein Teil einfach frei. Also okay, Segmentation Fault ist nicht, weil das sagt die MMU.
Ich glaube, irgendwo mal gelesen zu haben, das ist dann einfach eigentlich ein zufälliger Wert dann
nicht. Andere Vorschläge? Ja, es gibt Architekturen, die liefern dann einen Bus-Error. Wenn ihr in der Liste der Unix-Signale nachguckt, da gibt es auch einen Bus-Error. Der wird nur nie verwendet, weil die meisten Architekturen keinen Bus-Error liefern, schlicht und ergreifend. Aber beispielsweise ARM-CPUs oder Spark-CPUs, die sagen, also die legen die Adresse auf den Bus und wenn dann eine Weile keine antwortet, produzieren sie einen Bus-Error. Okay, dann kann man auf die Adresse nicht zugreifen, dann bricht er halt ab. Aber Intel-Prozessoren, denen ist das wurscht. Aber zufällig ist es auch nicht. Eine andere Frage, muss man das überhaupt simulieren? Nach dem Motto, ja, wer ins Leere langt, der hat selber Schuld. Ja, ist ja echt auch so, ne? Wenn ich da irgendwo hinlang, wo kein Speicher ist, dann darf ich nicht erwarten, dass ich da was speichern kann.
Ja, vielleicht gewartet.
Ja. Ihr habt recht, aber warum?
Ja. Ich kann Standard stehen, nur weil sich da jemand drauf verletzt. Weil das Programm auf der Hardware funktioniert, hat er damit ausgeliefert.
Ja, das ist schon immer eine gute Begründung. Nee, alle Betriebssysteme machen es im Prinzip so, beim Booten, sie langen erstmal überall hin und schreiben was dahin und wenn da man das, was man da hingeschrieben hat, von da wiederlesen kann, ah, ich habe Speicher gefunden. Ist da auch Speicher? Ah, da ist auch Speicher. Da auch Speicher? Hm, da. Ach nee, da kann ich zwar hinschreiben, aber da kommt nichts wieder, da ist kein Speicher mehr. Und so kann man sich dann als Linux-Betriebssystem oder so mal angucken, wo dann überall Speicher ist und sich das dann mit der MMU passend reinmappen, dass es dann hinterher schön die da beieinander liegt und alles und Zeugs. Ne? Also es muss, also dass hier irgendwie das, dieser Else-Fall kommt, das ist schon mal klar. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, wer reinschreibt, der erwartet natürlich das, was er reingeschrieben hat, zurück. Und wenn man sich jetzt mal die Standards durchliest, irgendjemand hat ja gesagt, steht im Standard. Nee, im Standard steht leider gar nichts. Also alles, was nicht wirklich jeder braucht, das ist immer als Reserved markiert. Keiner weiß. Ja, insofern, Linux macht es dann auch richtig, schreibt erstmal ein Muster rein und guckt, ob das Muster wiederkommt. Wenn ja, schreibt ein anderes Muster rein. Und wenn das auch wiederkommt, dann kann man wohl was speichern. Wäre natürlich doof, man schreibt eine 0 rein und guckt, ach, da kommt eine 0 wieder, da ist Speicher. Ne? Oder man schreibt ein FF rein, lauter Einsen, und guckt, ob die Einsen wiederkommen. Alle Einsen da, perfekt. Nee, also das ist noch keine Anzeichen für Speicher. Ne? Also muss man mindestens mal zwei Werte testen. Ja, die Frage ist, was wäre jetzt das Richtige? Was macht einen Unterschied? Am Anfang haben wir auch gedacht, bei V-Maschinen ist doch völlig wurscht, liefer irgendeine Zahl. Speichertester testen doch dann ne, zwei Werte und naja, wir geben immer den gleichen zurück, dann muss man ja merken, nee, da ist kein Speicher. Ja, es gibt auch andere sinnige Speichertester, so Memtest 86 oder Memtest Plus oder wie die Dinger alle heißen. Die machen es ein klein bisschen anders. Die schreiben erstmal lauter Nullen und gucken, ob Nullen zurückkommen. Dann schreiben sie lauter Einsen und gucken, ob Einsen zurückkommen. Und testen damit auch einzelne Bits, ob die funktionieren. Weil ein Speichertester, da muss natürlich auch erstmal gucken, wo überhaupt Speicher zu testen ist. Aber der darf natürlich nicht davon ausgehen, dass der Speicher funktioniert, weil er will ihn ja gerade testen. Das heißt, dem reicht auch schon, wenn ein paar Bits richtig sind. Und wenn ein paar Bits richtig sind, dann sagt er, ach, da habe ich Speicher gefunden, aber kaputten Speicher. Ja, und insofern ist an der Stelle die Null eigentlich falsch, weil in der Praxis kommen da Einsen. Was letztendlich dran liegt, hardwaremäßig, also ihr habt am Bus eure einzelnen Komponenten, die sind alle am Bus dran oder an den mehreren Busleitungen. Ja, und die Busleitungen muss man standardmäßig durch Widerstände abschließen, wie es heißt, damit irgendwelche Nullen und Einsen, die auf dem Bus geschrieben werden, nicht an den Enden vom Bus reflektiert werden. Die müssen an der Stelle verschwinden können. Ja, und jetzt ist die Frage, jetzt habe ich es mal hingemalt, sozusagen, ja, die Widerstände können jetzt an 0 Volt angeschlossen sein oder die Widerstände können auch an 5 Volt angeschlossen sein. Also so im Prinzip wurscht, Hauptsache die Elektronen verschwinden dann am Ende. Aber die definieren wir natürlich, ob letztendlich Nullen geliefert werden beim Lesen an einer nicht definierten Stelle oder ob Einsen geliefert werden. Und da muss man halt mal dann wirklich gucken, was der echte Rechner macht. Also in der Intel-Welt, glaube ich, kommen da Einsen. In der ARM-Welt kommen da Nullen. kann man im Prinzip sich aussuchen.
Auf einem normalen PC sagt dann der Virus nicht, wo speichert.
Ja, in der PC-Welt, da gibt es 100 Methoden zu gucken, wo Speicher ist. Und alle sind so irgendwie kaputt. Mit dem Ergebnis, dass die Betriebssysteme es dann händisch selber machen. Beziehungsweise sie gucken erstmal, ob das sinnig sein könnte, was das BIOS da liefert. Und wenn ja, dann nehmen sie das. Und wenn nein, dann machen sie es irgendwie anders. Jo, also, ne? Also das von der Idee her. Wir gucken mal, welcher Baustein zuständig ist. Und von dem rufen wir dann die entsprechende Load-Funktion auf. Oder umgekehrt, beim Store umgekehrt, andersrum. Hier habe ich jetzt weggelassen natürlich diesen Teil, was ist, wenn ich in den ROM-Bereich schreibe. Ja, was passiert bei echter Hardware, wenn ich ROM beschreibe? Ja, das ROM sagt, kann ich nicht mal, ne? Ich schmeiße einfach den leeren weg, passiert nichts. Und da, in dem anderen Fall, also dass da einfach gar nichts ist, ja, da passiert dann eben auch wirklich gar nichts. Da muss eine virtuelle Maschine interessanterweise mit klarkommen können. Ja, so ähnlich gilt es natürlich dann für die In- und Out-Befehle. Im Prinzip das gleiche wie mit Load und Store. Ich gucke mir halt an, welche Port-Adresse ist es und rufe entsprechend die Methoden von den einzelnen Komponenten auf. Da werden wir später noch ein bisschen drauf kommen, dass man das ein bisschen geschickter macht. Aber jetzt erstmal so zum, wie man es machen könnte. Eindruck vermitteln, reicht das? Ja, wenn eine Komponente irgendwie einen Interrupt generieren will, dann kriegt den Interrupt die CPU. Und jetzt mal angucken, wie könnte man das kurz implementieren. Eine ROM-Load-Methode, also soll ein ROM-Baustein simulieren. Das ROM-Load, haben wir gesehen, kriegt übergeben, also in unserem Fall 32-Bit-Adresse. Und was macht das Ding? Er holt letztendlich dann aus einem Array einer bestimmten Größe das entsprechende Byte von der Adresse. Jetzt gibt es dazwischen noch eine Zeile und die ist wichtig. Wo kommt die her? Also wir haben ja zwei Seiten zurück, drei Seiten Zurückblätter. Das haben wir ja hier gesehen, naja, die Adresse liegt sicher zwischen Anfang und Ende von dem ROM. Aber trotzdem rechne ich die Adresse nochmal modulo der Größe.
Ja. Die Adresse liegt zwischen Anfang und Ende von ROM. Jetzt aber auch genau den ROM und das ist jetzt halt die einfachste Variante, das zu machen.
Also eine Variante wäre, man könnte natürlich hinschreiben, Adresse minus gleich ROM Start. Oder ich könnte sagen, modulo ROM Size. Das hier ist das gleiche.
Muss man gleich auf den ROM anpassen. Ich dachte, man braucht das Unterschied
vom Start abgezogen. Weiß nicht, ehrlich gesagt gar nicht. Ja, ja. Haben wir sogar schon, ja. Also, so. Trotzdem mache ich das nochmal. Gut, an der Stelle wäre es nicht unbedingt notwendig, aber typischerweise haben ROM-Bausteine ja immer eine Anzahl von Adresspins. Es ist ein ROM-Baustein und der hat, sagen wir mal, 16 Adressbits. Ja, ich kann aber auch, so sind die ROMs gemacht, standardmäßig ein 14-Bit-Adress-ROM in den gleichen Sockel stecken. Die haben die gleichen, da fehlen am Ende halt dann zwei. Aber ich kann es natürlich trotzdem in einen 16-fach-Sockel stecken, wenn ich nur 14 Pins habe. Das funktioniert auch. Dann wäre natürlich hier die Größe nicht der volle Adressraum, der da kommt. Und dann rechne ich einfach nochmal modulo. Ja, dann fliegen die oberen Bits weg. Und das ist genau das. Ja, wenn ich dann halt nicht so viele Pins in den Sockel stecke, dann beachte ich die oberen Bits nicht. Kommt genau das bei raus. Ja, wo das Punkt, Punkt, Punkt hierher kommt, da muss man halt entsprechend die Hexwerte oder was eintragen. Wobei man das natürlich dann versucht, irgendwie ein bisschen geschickter zu machen. Man bastelt sich irgendwie mit dem GCC oder irgendwie GCC Bean-Utils irgendwie ein Binary und das fummelt man da irgendwie rein. Das ist dann hier so Handwerkszeug, wie man das da reinkriegt. Aber also von der Idee her, wir brauchen da wirklich die Daten vorrätig. Ja. Jo. Speicher sieht so ähnlich aus, ne? Also der Teil sieht genauso aus. Ich hole mir aus meinem Array irgendwelche Werte, auch hier noch entsprechend modulo gerechnet. Auch die RAM-Bausteine können im Prinzip kleiner sein. Vielleicht habe ich ja weniger reingesteckt in diesen Adressbereich, als der Adressbereich eigentlich hergibt. Ja, nur jetzt hier mit dem Unterschied, ich habe es jetzt nicht vorinitialisiert. Initialisieren kann ich sozusagen dadurch, dass ich da mit irgendeinem Store was reinschreibe. Jetzt auch hier wieder die Frage, ja, jetzt ist es hier nicht initialisiert. Muss ich das initialisieren? Nö. Muss ich oder muss ich nicht?
Wir könnten ja auch im echten Rechner noch die Datencomputer vor sich stehen.
Naja, vorsichtig, ihr bootet ja von Anfang an. Also das BIOS sieht dann ja schon das, was drinsteht. Ein Born-Reboot, ja. Ein Power-Cycle, nein. Was ist nach einem Power-Cycle in einer Speicherzelle drin? Ja, ihr werdet euch wundern, wenn ihr den nicht initialisiert, bootet ein Intel-Rechner nicht. Also nicht jeder, sagen wir so. Man kann es richtig machen, man kann es auch falsch machen. Die meisten BIOS machen es falsch. Die gehen davon aus, dass Nullen drinstehen. Weil der erste Prozess, oder also im Multiprozessorfall, Multicore, der erste, der losläuft, holt sich aus der Speicherzelle die Zahl raus und das ist seine ID. Und er erhöht sie um einen. Und der nächste holt sich die Zahl, die dann drin steht, raus und das ist seine ID und die um eins erhöht, schreibt er zurück. Jetzt kann man natürlich sagen, sind die doof, muss er halt vorher initialisieren. Das ist nicht so einfach. Im Multiprozessorfall. Wer soll denn initialisieren? Ne? Und von daher, also das macht schon Sinn, dass die da einfach hinlangen und davon ausgehen, ja, dass Nullen drinstehen und das ist halt so. Ja, in der Praxis sind es dynamische RAMs, sprich kleine Kondensatoren, die erstmal, wenn man den Rechner anschaltet, leer sind, sprich es stehen Nullen drin und nachträglich kann man dann halt einzeln und so reinschreiben. Aber am Anfang, die meisten BIOS gehen davon aus, dass da Nullen drinstehen. Ja, also das so hinzuschreiben, also im C funktioniert es, alles was static ist und nicht explizit initialisiert ist, ist mit Null initialisiert, dann geht's. Ihr müsst nur eventuell aufpassen, wenn ihr hier bei dem Rechner so eine Art Power Cycle macht, dann müsst ihr, ne, wenn der Rechner neu angeschaltet wird, muss das RAM ausgenullt werden. Jo, wie könnte es aussehen, wenn ich auf die serielle was schreibe, auf die virtuelle serielle was schreibe? Naja, das gebe ich vielleicht auf dem Host aus, irgendwie auf dem Bildschirm. Was wäre, wenn ich von der seriellen was lesen will? Jetzt wird eines bisschen interessanter. Eine serielle Schnittstelle hat standardmäßig Status-Bits, die man abfragen kann, ob denn in der Zwischenzeit irgendwie ein Byte angekommen ist. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch irgendwie eine Möglichkeit, dieses Byte, was angekommen ist, dann abzuholen. Das sind dann zwei Fälle. Also der eine Fall hier, ja, mal gucken, ob was verfügbar ist, ob in der Zwischenzeit was angekommen ist. Beziehungsweise die Abfrage, ja, was angekommen ist. Dann gebe ich das, diesen Tastendruck zurück und lösche dieses Fleck, das noch da ist. Dann ist nämlich nichts mehr da. Jetzt ist natürlich die Frage, wer setzt dieses Available-Bit und wer setzt jetzt diesen Key? Naja, und dafür bräuchte jetzt die serielle Schnittstelle irgendeine Art Step. Ne, die muss bei jedem Takt mal nachgucken, hat da jemand was eingegeben? Ja, gut. kann man halt hier gucken, wenn der Host sagt, ja, ja, da, ich habe einen Tastendruck für dich, dann hole ich mir den und merke ihn mir und merke mir dieses Fleck, da ist was. Und standardmäßig wird dann die CPU benachrichtigt, kannst dir was abholen. Ja, also so mal ganz, ganz grob, wie man das machen könnte. Plattensimulation. Ja, Platte, da brauche ich dann irgendwie natürlich ganz viel Speicher, um letztendlich alle Bytes auf der Platte simulieren zu können. Ja, so wird man es vermutlich nicht machen, weil so viel Speicher haben wir nicht. Ne? Selbst große Rechner haben normalerweise nicht Terabyte in Core Memory. Aber jetzt für die hier zum Beschreiben erstmal, sagen wir mal, eine Mini-Platte, die würde so funktionieren. Ja, auch hier eine Platte hat normalerweise mehrere Ports. Was haben wir hier? Also die Out-Funktion. Ja, beispielsweise ist so gemacht, durch, wenn ich da was reinschreibe, dann gebe ich an, welcher Plattenblock beschrieben werden soll. Wenn ich in Port 0 was reinschreibe, dann schreibe ich den Wert. Ja, und wenn ich nach 2 was schreibe, das ist jetzt auch was typisch in der Praxis auch wirklich vorkommt, dann ist es ein Kommando. Ja, entweder ist es eine 0 oder eine 1. Also wenn der Wert 1 ist, dann schreibe ich den Pufferinhalt auf Platte. Wenn es nicht 1 ist, also sprich 0 ist, dann hole ich den Pufferinhalt von der Platte, von dem Block, den ich haben wollte. So, und alles ist okay. Ansonsten natürlich, wenn die Position jetzt außerhalb der Plattengröße ist, dann könnte man sagen, ja, Status ist, hat nicht funktioniert. Jo, und Lesefunktion, so ähnlich. Adresse 0, da kann ich mir den Wert dann aus meinem Puffer rausholen. 1, da kann ich gucken, welche Blocknummer ich als letztes reingeschrieben habe. Und 2, was beim Schreiben das Kommando war, ist beim Lesen dann das Statusregister. Auch typischer Fall. Also das Kommando schreiben und Status lesen haben eigentlich fast alle Geräte. Und da benutzen sie meistens immer ein und das gleiche Register dafür. Jo, dann habt ihr schon Rechner beieinander. Das wäre strohdoofe Emulation. Jetzt könnt ihr euch mal überlegen, ja, was ist davon aufwendig? Also was haben wir jetzt? Wir haben eine CPU-Simulation, wir hatten eine Plattensimulation, den Bus und die serielle im Beispiel. Wo würdet ihr sagen, ist so in der typischen PC-Welt jetzt das größte Problem?
CPU?
Ja, ja.
Ja, wie viel mehr rechnet es notwendig und im normalen PC sehr viel schneller ist als andere?
Okay, das mit dem schnell und langsam, das, ja, das kommt auch noch, aber jetzt von dem aufwendig, von dem, was man alles programmieren muss. Aber auch da hast du recht, die CPU ist mit Abstand das Aufwendigste. Die hat einfach ja, im Intel-Fall Größenordnung ein paar tausend Instruktionen, die sie kennt. Gut, kommt darauf an, ob man jetzt bei X, also beim 8088 anfängt oder beim irgendeinem Pentium 4 oder sowas aufhört. Mit Multimedia-Extensions und Co., da schreibt man sich einen Wolf. Das sind zigtausend Instruktionen, die man da programmieren muss. Aber was man nicht unterschätzen darf, also so eine Festplattensimulation heutzutage, da steckt im Prinzip auch ein ganzer kleiner Rechner hinter, der Kommandos entgegennimmt und ausführt. Also der moderne Platten, so eine SATA-Platte oder so, die ist ja für sich selber vollständig selbstständig. Der kann man Kommandos schicken, liefer mir mal den Block und die legst du da in den Speicher. Und wenn du fertig bist, schreibst du den Block dahin und den Block dahin, dann schickst du mir einen Interrupt und nach dem Interrupt machst du noch das und das und das. Ja, dem kann man auch ganze Kommandosequenzen schicken, die automatisch abgearbeitet werden. Und auch das ist natürlich letztendlich eine große Zustandsmaschine, was man dann einigermaßen zeitlich natürlich auch richtig simulieren kann. Jo, okay, so eine kleine serielle Schnittstelle, das ist dann vergleichsweise Kleinkram. Jo, was wir jetzt völlig außer Acht gelassen haben bisher, die MMO. Ja, du hattest ja gerade schon angedeutet, ja, die MMO, die gibt es ja auch. Dem ist natürlich so. Und das Dumme ist, das Ding wird natürlich fürchterlich viel gebraucht. Erstens, wenn die CPU Instruktionen ausführt, muss sie die Instruktionen erst einmal holen. Ne? Also egal, welche Instruktionen sie ausführt, die MMU ist bei jeder Ausführung mit dabei. Sie muss nämlich mindestens einmal die Adresse umrechnen von dem Byte-Code, was ich da ausführen will. Im Intel-Fall, das ist jetzt noch speziell, also jetzt nicht falsch verstehen, ich bin kein Intel-Fan, ganz und gar nicht, aber das Schöne an der Intel-CPU ist, sie macht alles, sie spielt überall mit rein, insofern ist es ein gutes Beispiel hier. Ne, wer Intel kann, der kann auch alle anderen CPUs leicht simulieren, weil da braucht man von dem, was man für Intel gelernt hat, immer bloß die Hälfte weglassen. Dann funktioniert auch ein ARM-Prozessor oder Spark oder irgendwas. Ja, wie ist es aber im Intel-Fall? Intel-Fall ist der Code-Zugriff, das klingt jetzt erstmal so einfach, hol dir doch mal die Instruktion. Ja, so einfach ist das nicht. Ne? Im Intel-Fall heißt das, hol dir mal das erste Byte und guck mal nach, was du machen sollst. Und dann sieht man, das ist eine Addition, keine Ahnung, eines Immediate-Werts mit RX. Ah, Immediate-Wert. Also muss ich mir den Immediate-Wert mal holen. So, also es reicht nicht, das erste Byte zu holen, sondern je nachdem, wie das erste Byte aussieht, muss ich mir eventuell noch Parameter holen. Und wir werden uns das in der Übung auch nochmal angucken, wie so ein Befehl wirklich aufgebaut ist. Da sieht man, da muss man sich im schlimmsten Fall, ich glaube, 16 Bytes einzeln holen. Soll heißen, wenn ich einen Befehl ausführen will, belämmere ich 16 mal die MMU, rechne doch mal. Einen Befehl. Gut, jetzt kann man ja sagen, naja, wenn er einmal gerechnet hat, naja, die nächste Adresse ist doch die dahinter. Kann ja nicht so schwer sein, oder? Ja, fast. Das Dumme ist natürlich, bei Intel, also wenn ihr hier so die einzelnen Seiten habt, dann kann es natürlich sein, dass ein Addierbefehl über eine Seitengrenze drüber geht. Nein, da kann er nichts dafür. Wenn die Daten drüber liegen, da kann er was dafür, die kann er verschieben. Aber der Code, der liegt ja einfach sequenziell hintereinander.
Ja, der macht aber auch Nops rein.
Am Anfang von Schleifen. Ja. Damit der Schleifenanfang nicht auch noch ausgerechnet über so eine Seitengrenze drüber geht. Aber das also generell, wenn du einfach linearen Code hast, da stehen keine Nops drin. Das macht keinen Sinn. Für die echte Hardware ist das ja auch wurscht. Die echte MMU ist flott. Die muss sowieso in einem Takt alles liefern können, wobei können wir uns auch darüber unterhalten, wie sie es genau macht. Ist im Prinzip wurscht. Man kann nicht sagen, dass das nächste Byte, was man braucht, einfach physikalisch gesehen ein Byte dahinter liegt. Ne? Weil das Ding liegt vielleicht auf der nächsten Page und die nächste Page ist vielleicht ganz woanders. Ne? Das macht ja die MMU, das wird ja beliebig umgerechnet. Jo, also Codezugriff dauert ewig und 3 Tage, merkt ihr jetzt schon. Für die Daten gilt es natürlich im Prinzip genauso, wobei da jetzt das nicht ganz so schlimm ist. Also Daten sind normalerweise, wenn ihr einen einigermaßen brauchbaren Compiler habt, die liegen immer an passenden Grenzen. Ihr kennt Grundlagenrechenarchitektur, Alignment. Ja, das schaffen immer wieder Programmierer, das kaputt zu machen. Den C-Compiler zu vergewaltigen, dass es eben nicht hinhaut. Aber im Allgemeinen kann man sagen, die sind allein, da brauche ich nur einmal zugreifen. Gut, was brauche ich jetzt an Daten für eine Instruktion. Ja, bei, ich sag mal, modernen CPUs brauche ich aus dem Speicher relativ wenig Daten. Warum? So, also typischer Fall heutzutage RISC-CPUs, Reduced Instruction Set, aber stattdessen dann entsprechend mehr Register, beziehungsweise auch Intel-Prozessoren haben es gelernt. Inzwischen haben wir ja auch ein paar Register, jetzt mehr als früher. Also ein guter Compiler kriegt es einigermaßen hin bei einigermaßen modernen CPUs, dass man nicht mehr so viele Daten aus dem Speicher braucht. Aber, naja, so Größen, wir haben es mal irgendwie ausprobiert, Größenordnung 20% der Befehle brauchen trotz allem immer noch Speicherzyklen. Wo kommt das her? Ja, zum Teil lese ich Konstanten, die liegen normalerweise im Speicher. Ich lese und schreibe Arrays, die liegen im Speicher zwangsweise, weil die passen nicht in ein Register rein. Und ich schreibe, lese irgendwie so verkettete Listen und so ein Zeugs, die standardmäßig auf dem Heap angelegt werden, die sind auch nicht in Registern. Also es gibt immer Daten, die irgendwie im Speicher liegen. Ja, und das geht letztendlich alles über die MMU. Ja, und erstaunlicherweise, das Schlimmste eigentlich ist die Grafikgeschichte. Grafik geht standardmäßig alles über, also jedenfalls in der Intel-Welt, PC-Welt, alles über Memory-Bus. Grafik Pixel werden sozusagen 1:1 in die Grafikkarte geschrieben. Dann könnt ihr euch natürlich vorstellen, wenn ihr irgendwie ein großes Fenster habt oder so und ihr tippt da irgendwas, ein LS in euer Shell und der soll jetzt scrollen, dann muss praktisch der gesamte Bildschirminhalt ein Stückchen nach oben kopiert werden. Das sind zigtausende von Speicherzugriffen, die letztendlich alle über die MMU gehen. Habt ihr eine langsame MMU, dann könnt ihr sehen, wie die Pixel langsam nach oben krabbeln. Also ich habe es mal gesehen bei irgendeiner schlechten Simulation, da kommt man echt zugucken, wie jede, also kommt man wirklich sehen, eine Zeile, schwupp, nach oben. Nächste Zeile, schwupp. Nächste Zeile, schwupp. Oh. Ne? Also da will man dann plötzlich einen ganz kleinen Bildschirm haben, damit das einigermaßen flott geht, dass man einigermaßen tippen kann. Jo, dann die Frage, wie bauen wir uns eine MMU? Also jetzt, da muss man schon mal drüber nachdenken, egal wie man den Rest des Rechners baut, habt ihr eine kaputte oder schlechte MMU-Simulation, könnt ihr den Rest eh vergessen. Funktioniert so oder so nicht. So, dann könnt ihr euch ganz viele Gedanken drüber machen, irgendwelche Instruktionen schnell auszuführen. Wenn es schon eine halbe Stunde dauert, bis ihr die überhaupt geholt habt aus dem Speicher, dann braucht ihr auch da auf Performance nicht mehr. Jo, was muss eine MMU machen? Na, letztendlich sucht die MMU in dem sogenannten Translation Lookaside Buffer, ob sie irgendeine Adresse, die sie jetzt gerade umrechnen soll, vor kurzem schon mal umgerechnet hat. Wenn ja, dann liefern wir sie einfach zurück und fertig. Wenn nein, ja, dann wird es ein bisschen aufwendig. Dann müssen wir, ja, ihr habt es in Grundlagenrechnerarchitektur, glaube ich, alle mal gemacht. Alle mal nicken. Ja, habt ihr gemacht, wisst ihr noch, wie es geht? Alle mal Kopfschütteln. So, das ist das, was man als Programmierer so gar nicht mag. Ich weiß. Also von der Idee her, ne, man nimmt Teile der Adresse, um im Speicher in einer Tabelle nachzugucken. Und in der Tabelle steht jetzt ein Verweis auf eine nächste Tabelle und ich nehme den nächsten Teil von meiner virtuellen Adresse und gucke in der Tabelle wieder nach. Und irgendwie kriege ich dann eine physikalische Adresse raus. Gut, und die, also wenn ich die nachgucken musste, trage ich sie danach in diesen Translation Lookaside Buffer ein, damit beim nächsten Mal ich dann nicht wieder mühsam in diese Tabellen wühlen muss. Jo. Wer hat eine Idee, wie man sowas programmiert? Man könnte auf die Idee kommen, das so zu programmieren, wie es da steht. Nee. Also wenn ich hier wirklich suche im TLB, suche, würde für mich heißen, ich gucke mal im TLB die einzelnen Einträge durch, ob es irgendwo drin steht. Der TLB bei modernen Rechnern ist, also kommt darauf an, wie viel Geld ihr ausgegeben habt für eure CPU, so in der Größenordnung 100 bis 1000 Einträge. Dann könnt ihr natürlich mal von vorne bis hinten durchgehen und diese 1000 Einträge mal gucken, ob ihr da irgendwo den Eintrag findet. Vergesst es, ne? Bessere Idee.
Ja, wir sind Caches, das heißt, die müssen irgendwie als Assoziativspeicher mit uns programmiert, quasi als Cache implementiert sein.
Ja.
Besser, sondern langsamer, wenn nichts sehr klein ist.
Nee, ohne Verkettung. Cache ohne irgendwas.
Ja, mit immer genau einen Eintrag und wenn es da nicht passt. Und nicht also, das heißt, wenn ich sage, jetzt kein Loch, vier Register, kann ich die Register legen und die durchlaufen, dass es irgendwo drin liegt. Also, es sagt, 10 Register, das ist jetzt drin, dann liegt mein TLB.
Nee, die brauchst du noch für bessere Zwecke. Aber also die Idee von euch beiden ist schon mal richtig, nicht 1000 Einträge, das ist einfach uferlos. Ne? Das da drin zu suchen, dauert viel länger als in der Tabelle mal schnell zu gucken. Also wenn suchen, dann in einem ganz kleinen Bereich. Gut, wie klein soll der Bereich sein? Du hattest schon so einen Hinweis, ja, nimm doch so eine Hash-Map mit einem Eintrag. Und das ist letztendlich auch das, was man macht. Man macht so eine Art Direct Mapped Cache. Man sucht an einer Stelle, das heißt suchen, ich gucke da hin und wenn es da ist, ist gut, wenn es da nicht ist, bin ich da. Jo, wie schaut es dann aus? Also jetzt haben wir dann nicht unsere Load-Methode, sondern eine virtuelle Load-Methode, also sprich mit MMU-Umrechnung. Übergeben tue ich die virtuelle Adresse, deshalb das V davor. Und was ich berechnen will, ist die physikalische Adresse, deshalb hier das P. Ja, was ich mache, ich gucke jetzt eben im TLB nach, wie das funktioniert. Gucken wir uns gleich noch an. Wenn ich da nichts drin finde, dann versuche ich den TLB zu füllen. Ja, und was übergebe ich immer als Adresse? Ich übergebe als Adresse die virtuelle Adresse verundet mit Was heißt das? Das ist so die Programmierwelt, die Java-Programmierer nie zu sehen kriegen. und C-Programmierer eigentlich auch nur, wenn sie zu mir in die Vorlesung kommen. Ja?
Ja,
genau. Nun, also für alle anderen zum Mitdenken, was ist Welle 0xFFF? Das wäre dasselbe sozusagen wie 0b11111111111. Ja, jedes F sind die Einser. Und die Welle davor heißt invertieren. Also hier vor stehen ja sozusagen noch Nuller, ne? Ganz viele. In unserem Fall 32-Bit-Rechner sind das dann 32-Bit. Ja, und die Welle davor heißt, mach 1, 1, 1, 1 draus und aus den Nullen, aus den Einsen machst du Nullen. Ja, und jetzt irgendeine Adresse verundet mit dieser Zahl. Ja, da bleiben die Bits der anderen Zahl übrig, wo ich hier mit 1 verunde. Und die Bits, die ich mit 0 verunde, da kommen 0 raus. Also, richtig, was du gesagt hast. Ich gucke mir sozusagen die Adresse der Seite raus. Den Offset in der Seite schmeiße ich weg. Ich nehme nur die obersten Bits. Genau, ich suche ja auch nur nach der Seite, das reicht mir schon. Ja, nach der Seite suche ich, beziehungsweise die Seite trage ich dann in den TLB ein. Und wenn ich sie eingetragen habe, okay, dann mache ich den Kram noch einmal, dann suche ich halt nochmal, hole es mir aus dem TLB raus. Ja, und was ich dann mache, wenn ich hier von entweder beim, also wenn ich beim Lookup die physikalische Adresse zurückgekriegt habe, die benutze ich dann. Und verorder sie mit dem da. Also ähnlich wie gerade eben, jetzt steht bloß vor dem 0xFF nicht die Welle. Dementsprechend sind das hier die unteren 12 Bit von der virtuellen Adresse. Die klebe ich dann einfach mit dem Oder an die ausgesuchte physikalische Adresse hinten dran. Also das wäre so mal grob diese Methode. Wichtig wäre jetzt, das TLB-Lookup muss blitzschnell sein. Das TLB-Fill wäre nicht schlecht, wenn es auch schnell wäre, aber nicht ganz so drastisch wichtig wie beim Lookup. Jo, also es sollte erstens schnell sein und praktisch immer zurückliefern, ja, habe ich gefunden, ne, damit das überhaupt gar nicht so vorkommt. Jo, dann kann man sich mal angucken, wie würde man so ein Lookup basteln. Also erstmal brauchen wir sozusagen unseren TLB. TLB heißt, wir haben Pärchen, virtuelle Adresse, physikalische Adresse und davon eine Handvoll. Kann man sich noch überlegen, wie groß jetzt heißt sein soll. Überlegen wir uns gleich. Ja, und Max hat es ja schon richtig gesagt, naja, wir bilden irgendeine Art Hash. Und was nehmen wir als Hash? Beispielsweise die Adresse, logischerweise die Adresse, aber natürlich nicht die unteren Bits, weil die sind 0, die haben wir ja vorher gerade ausgenullt. Ne? Also in diesem Falle müsste man die Bits dann mindestens mal um 12 shiften. Ja, und dann modulo size, damit wir nicht hier über die Größe unserer Tabelle draus rauschen. Und dann ist die Idee, dann gucke ich halt an der Stelle, wo ich den Hash gebildet habe, ob die virtuelle Adresse, die in meinem TLB drinsteht, die ist, die ich suche. Wenn ja, dann liefere ich einfach die physikalische Adresse, die in der Tabelle ja auch drinsteht, zurück und sage, da, fertig. Ja, und ansonsten, keine Ahnung, nicht eingetragen, weiß ich nicht, kümmere dich selber drum. Jo, zwei Fragen. Wie groß soll das Size sein? Das ist ein gutes Argument. Ja. Dann trag eine 1 ein. Na, so klein dann auch nicht, ne? Also Sinn machen würde es, also wenn jetzt hier, wo steht's? Virtuelle Adresse sind 32 Bit. Die unteren 12 schmeißen wir weg. Das heißt, das hier ist eine 20-Bit-Zahl. Also eine Zahl zwischen 0 und 2 hoch 20. 2 hoch 20 ist? Million. Ja, ungefähr, passt. Ne? Also in dem Bereich, also größer macht keinen Sinn. Größer eine Million Einträge haben wir nicht. Und unter 1, ne, haben wir keinen Cache mehr. Also dazwischen bewegen wir uns. Und jetzt der Hinweis, naja, in den Level 1 Cache der Host-CPU ist eine gute Idee. Es hilft auch nur bedingt, wenn ich hier eine riesen Tabelle habe und die Tabelle liegt auf Platte ausgelagert. Dann muss ich dann warte ich wieder auf die Platte, das hilft mir auch nichts. Also von daher, ja, Size, ich sage jetzt mal ein Kilobyte oder irgendwas. Jo, wenn wir das so machen, sagen wir mal, wir kriegen das hin, dass die Tabelle im First, ja, vielleicht im Second Level Cache liegt. Wie schnell ist dann diese Methode? Wieder Hinweis, wir nehmen eine Zweierpotenz. Ne? Warum Zweierpotenz? Ja, ne? Modulo Zweierpotenz ist was? Eine Maskierung, also auch ein Verunten, sprich keine Division. Das wäre wichtig. Divisionen sind teuer. Auch im Falle modernster CPUs, eine 64-Bit-Division dauert 64 Takte oder so. Eine Verundung, ein Takt. Also ein großer Unterschied. Also, sagen wir mal, wir haben eine Zweierpotenz. Damit haben wir das Size noch ein bisschen eingegrenzt, also nicht 1000 als Zahl, sondern vielleicht 1024. Ja, und wie schnell ist die Funktion dann? So, dann ist es einmal shiften, ein Takt, einmal verunten, ein Takt, ein Compare, ein Takt. Na gut, Speicher holen, First Level Cache, noch ein Takt. Ja, und dann kommt der bedingte oder der bedingte Sprung, noch ein Takt. Und dann so die Hoffnung jedenfalls, einmal kopieren, ein Takt. Und Rücksprung, noch ein Takt. Also Größenordnung, 7 Takte. Und auch modernen CPUs, die vielleicht das eine oder andere noch parallel machen, vielleicht ein bisschen weniger. Vorausgesetzt, hier nicht. Also hier, die geht immer so schnell. Also immer Größenordnung, eine Handvoll Takte. Dann kehrt sie zurück. Und wir müssen natürlich hoffen, dass sie eigentlich immer Faun zurückliefert. Wie wahrscheinlich ist denn das jetzt? Ja, ist aber gar nicht so abhängig davon, wie man vielleicht denkt. Was braucht eine CPU zum Laufen? Sie braucht irgendwie ein Stückchen Speicher, wo die Instruktionen liegen.
Das sind sequentielle Zugriffe, die sind gut, weil da ist die Wahrscheinlichkeit, dass es im Cache liegt, sehr hoch.
Ne? Also könnte man sagen, was weiß ich, das hier ist eine Schleife irgendwie, da rennt er ein paar hundert Mal rum. Boah, wenn man jetzt sagt, das liegt auf der einen Page und das liegt auf der zweiten Page, dann braucht in diesem Falle zwei Pages, zwei Einträge. Könnte ja natürlich sein, das ist jetzt gerade eine Memcopy-Funktion, die kopiert Speicher von A nach B. Das heißt, sie kopiert die Bytes hier nach da hinten. So, wäre eine Möglichkeit. Was würde das heißen? Naja, auch die liegen vielleicht wieder hier so auf verschiedenen Pages. Würde aber heißen, die CPU würde für die gesamte Memcopy-Funktion 6 Pages brauchen. Das ist die Frage, sind die 6 Pages da drin oder nicht?
Schon.
Okay, beim ersten Mal sind sie alle nicht drin.
Ja.
Das ist aber in echt auch so. Das ist im Allgemeinen aber auch kein Problem. Wenn jetzt, keine Ahnung, hier die Schleife wirklich 100 Mal durchlaufen wird, dass er beim ersten Mal Lauf daneben langt, okay. Aber nicht bei jedem Mal, ne? Nicht 100 Mal. Ja, kommt jetzt, worauf kommt das an, ob die jetzt alle 6 in unserem TLB drin sind? Ja, wenn Size 1 Million ist, sind sie alle dabei. Wenn da nicht 1 Million drin steht, sondern sagen wir mal eine 32, sind sie dann auch alle drin? Weiß man nicht so genau, ne? Also es könnte sein, sagen wir mal, wir nehmen einen Cache mit 32 Einträgen und das wäre Seite 0, das ist Seite 1, das ist Seite 32, 33, 64, 65. Das wäre doof, ne? Jedem klar, warum das doof ist? Also 0 modulo 32 ist das gleiche wie 32 modulo 32 ist das gleiche wie 64 modulo 32. Immer 0. Also die drei Seiten wären alle im gleichen TLB-Eintrag drin. Was natürlich nicht geht. Wir haben nur einen Platz. Das würde dann heißen, ja, ich hole mir eine Instruktion. Dafür trage ich die Seite ein. die Instruktion will sich von da ein Byte holen, um es da einzutragen. Ja, um es da zu holen, den Eintrag habe ich gerade überschrieben, um es da reinzuschreiben, den Eintrag habe ich mir gerade überschrieben, soll heißen, das wäre bestmöglich in die Hose gehen. Also da hätte ich von meinem TLB überhaupt nichts. Ja, andere Idee, wie könnte man das im TLB verbessern? Ja, irgendwie kam vorhin das Wort Assoziativität auf. Also von der Idee her, man könnte den TLB natürlich auch zweimal machen. Und dann gucke ich im ersten TLB nach, ob es da eingetragen ist. Wenn ja, gebe ich es zurück. Wenn nein, gucke ich nochmal im zweiten Set nach.
Dann mache ich das jetzt noch zusammen in 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, ich muss die virtuelle Adresse und die physikalische speichern.
Dann schreibe ich jeweils ein Slot so hin, dass er komplett an einer Stelle im Speicher steht, dass ich nur einmal was vom Speicher holen muss.
Okay. Also wenn du jetzt hier sozusagen in eckigen Klammern die 2 dahinter schreibst, dann wären sie schon hintereinander. Das wäre, was das Cachen angeht, eine gute Idee. Ja, kann man sich überlegen. Man kann natürlich statt eine 2 hier hinter zu schreiben, auch eine 4 dahinter schreiben oder eine 8 oder eine 16 oder eine... Ne? Die Assoziativität kann man ein bisschen in die Höhe treiben. In der Praxis haben wir gemerkt, das bringt gar nichts. In der Praxis, ja, es wird sicherlich mal so eine Situation kommen, aber selten genug. Es ist dann eher ein Nachteil, wenn ich dann in, keine Ahnung, 32 Stellen mal nachgucke, bis ich dann irgendwann sage, nee, ach, das Ding habe ich wirklich nicht. Das dauert natürlich auch Zeit. Da ist es dann sinnvoller zu sagen, naja, komm, dann holen wir es schnell aus der Tabelle. Warum? Naja, dieses TLB-Fill, das kostet natürlich relativ gesehen zu dem Lookup gar nicht so viel mehr. Weil in einem virtuellen Rechner ist der Lookup, naja, da gucke ich im Speicher an einer Stelle nach, ob es da steht. Und beim TLB-Fill, naja, da gucke ich im Speicher nach in den Tabellen, in den MMU-Tabellen, und lese mir die physikalische Adresse daraus. Nur, dass es da nicht mit einem Zugriff geht, sondern, ihr wisst, die Tabellen sind so hierarchisch sortiert. Da sind es dann gegebenenfalls 2 oder 3, bei modernen CPUs vielleicht auch mal 4 Zugriffe. Ne? Aber ob ich jetzt 2 oder 3 oder 4 Zugriffe habe, das ist jetzt gar nicht so viel mehr, als dass ich im Cache einmal nachgucke. Wenn ich im Cache 4-mal nachgucke, das bringt überhaupt nichts, da kann ich genauso gut in der Tabelle nachgucken. Jo, also das ist sozusagen eine Art Direct Mapped Cache, den man sich da zurechtbastelt. In der Praxis, muss ich sagen, funktioniert. Also funktioniert erstaunlich gut. Was man natürlich noch machen kann, man kann jetzt da eventuell noch mit irgendwelchen C-Tricks oder GCC-Tricks irgendwas noch machen, dass diese Funktion noch möglicherweise geinlined wird, dass man das Call und Return dann noch wegkriegt und so. Aber das sind dann Kleinigkeiten. Jo, um mal zu zeigen, was man mit einer derartigen Simulation schon alles machen kann, habe ich euch mal rausgesucht, das Beispiel Weiß. Ich weiß nicht, kennt jemand Weiß? Nein? Ja, das ist mehr so meine Generation, weil da wird nachgemacht ein Commodore-Rechner. Die alten Commodore-Rechner, die waren, wann sind sie rausgekommen? 85, so Größenordnung muss das gewesen sein. Da gab es eine Reihe PET C64, C128. Das waren das für Rechner, kleine 8-Bit CPUs mit Größenordnung so 64 Kilobyte Speicher, beziehungsweise 128 Kilobyte Speicher. Ne? Nicht, ich habe mich nicht versprochen. Wirklich Kilo, nicht Mega und schon gar nicht Giga. So viel hatten sie lange nicht. Aber das waren damals beliebte Rechner, waren auch relativ günstig und konnten relativ viel zu der Zeit. Und weil sie beliebt waren, haben sich dann irgendwelche Leute gesagt, auch mein schönes Ding von damals, das will ich mal nachmachen. Und haben dieses Weiß-Projekt auf die Beine gestellt. Ja, so sah die Brotbox damals aus. Sah wirklich aus wie so eine Art Brotkasten. Also wirklich schon ordentlich dick. Nichts von wegen ergonomische Tastatur, so, wo man so schön die Hände auflegen kann. Nee, da musste man nicht mal so da oben. Ja, und auch keine kleinen und Großbuchstaben. Nee, es gab nur große. Alles sehr spartanisch, aber immerhin, es war zu der Zeit ein gar nicht so schlechter Rechner. Jo, wie wird simuliert? Das habt ihr jetzt hoffentlich kapiert. Ne? Also wirklich strohdoof, sage ich mal, Instruktion holen, angucken, ach, das soll ich machen, na dann mache ich es mal, nächste holen, ach, mache mal. Was in dem Sinne auch überhaupt kein Problem ist, weil der C64 damals oder die anderen zwei auch, die liefen mit 1 MHz Taktfrequenz. Heutzutage sind wir naja, knapp unter der 4 GHz Marke, also Größenordnung 4000 Mal so schnell. Das heißt, um eine damalige Instruktion nachzumachen, können wir sozusagen 4000 moderne Instruktionen verbraten. Und um die damalige Instruktion, das war Pillepalle, ne? Das waren wirklich 8-Bit-Instruktionen, ohne Parameter, ohne irgendwas, mehr war es nicht. Die konnten auch fast nichts. Und fast nichts mit hoher Frequenz nachzumachen, das ist kein Problem. Insofern haben sich die Leute auch nicht viel Gedanken drum gemacht. Jetzt da, was weiß ich, die Simulationsmethode da irgendwie ganz toll aufzupeppen, dass es besonders schnell geht. Nee, bloß nicht so schnell, weil dann funktionieren die Spiele von damals ja nicht mehr. Ne? Wenn Pac-Man zu schnell läuft, schlecht. Auf der anderen Seite hat das natürlich wieder den Vorteil, wenn man ganz normal in C schön sauber runterprogrammiert, dann funktioniert das auch überall. Also dieses Weiß-Projekt, das läuft auf Spark-Rechnern, das läuft auf Intel-Rechnern, das läuft auf Linux, Windows, praktisch überall. So, aber sie haben sich sehr viel Mühe gemacht, also man kann wirklich da komplett den Rechner so nutzen, wie er damals war. Genau, das wollte ich euch dann mal zeigen. Klacker. Jo, der kleine C64 hat schon gebootet. Weil da wurde früher nichts gebootet, da ist eingebaut ein Basic Interpreter und noch so ein bisschen ROM für eine Ausgabe. Aber eine Ausgabe im Sinne von Bildschirm, sonstige eine Ausgabe gab es auf der Kiste fast nicht. Naja, dann kann man hier im Basic programmieren. For i gleich 1, 2, 10, Zeile 20, print i, Zeile 30, next i, kann sich das anzeigen lassen, was man kann es auch laufen lassen. Ja? Also funktioniert 1:1 wie damals. Gut, das sah jetzt noch ein bisschen sehr spartanisch aus. Kann jetzt mal versuchen, also man kann jetzt auch einlegen, wo haben wir es, das Ding hatte damals standardmäßig kein Floppy-Laufwerk, sondern einen Kassettenrekorder-Anschluss und dementsprechend konnte man ein Tape-Ding einlegen, ein Tape, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Wo man dann das Kommando Load sagt, dann sagt er, ja, jetzt drück mal Play auf dem Kassettenrekorder, damit die Töne kommen, die dann umgewandelt werden in Nullen und Einsen. Ja, und dann kann man hier unten irgendwo, wo haben wir es dann, Play drücken. Und dann ratterklacker. Das dauert. Das hat in echt auch gedauert. Das hat sehr gedauert. Also manche Spiele, die man da laden konnte, ich weiß gar nicht, die haben bestimmt 10 Minuten oder was gebraucht. bis sie geladen waren. Und da der Speicher nur 64 Kilobyte groß war, könnt ihr euch vorstellen, also man konnte bei den Bytes zugucken, wie sie angekommen sind. Also ich meine, das waren 300 Byte pro Sekunde, wenn ich da recht entsinne. Also nicht Kilobyte oder irgendwas, 300 Byte pro Sekunde. Selbst 64 Kilobyte zu füllen, dauert dann schon eine ganze Weile. Das Flackern ist übrigens auch original. Das ist jetzt nicht eine kaputte Simulation. Nee, die Spiele haben es damals so gemacht. Als Startadresse haben sie sozusagen die 0 angegeben. Dann haben sie von unten bis oben den Speicher einfach vollgeschrieben. Und der Speicher war, da im Speicher war irgendwann der Grafikbildschirm eingeblendet. Und sie haben einfach unter anderem den Grafikspeicher einfach mit überschrieben. Dann war gleich sozusagen dieses Begrüßungsbild mit dabei. Und das ist das, was ihr jetzt seht. Er liest jetzt Bytes von Diskette, von Tape und die landen gleich im Grafikspeicher. So langsam kommen die Bytes. Aber sie kommen und sie kommen so, wie sie in echt früher auch kamen. Also hier unten steht auch, also gut, das ist jetzt die Ausgabe vom Simulator, er schafft wirklich 50 Frames, Bildschirmframes pro Sekunde anzuzeigen. Hier ist Original. Das Original war anschließbar an Fernseher. Es gab, ja doch, es gab sogar auch einen teuren Monitor, der war teurer als der ganze Rechner. Und der Rechner war schon teuer genug. Aber standardmäßig konnte man einen Fernseher anschließen und der hatte halt 50 Hertz. Das war fürchterlich. Alle. Also ein bisschen, glaube ich, war sogar Redundanz, aber also es gab es immer wieder, dass man neu laden musste, weil es nicht funktioniert hat. So, im Nachhinein muss ich sagen, ich wundere mich, dass ich Informatiker geblieben bin. Also zur damaligen Zeit, das war echt eine Herausforderung. Ja, mach mal hin.
Ja.
Ja. Ja. Sonst würde Donkey Kong oder so schnell rennen, dass man gar nicht vor ihm weglaufen kann. Machen wir es anders. Gibt es Fragen zu dieser Art der Simulation? Ja, jetzt werden die Bildschirmcontroller-Register überschrieben. Jetzt geht's los. Ja, das sind so die Ursprünge der Computerspiele. Ja, gibt es Fragen dazu? Also wie das so prinzipiell funktioniert oder so?
Ja, wie wird das gemacht mit den Teilnehmern? Das ist beschäftigt einfach eine Notiz, quasi nach jeder. Man muss ja auch wissen, wie schnell das ist.
Ja, also was man so von der Idee her machen kann, du kannst natürlich wirklich diese Step-Funktion von der Idee her 1 Million Mal pro Sekunde aufrufen. Was du natürlich nicht machen kannst, ist immer einmal aufrufen und dann 1 Millionstel Sekunde warten. Weil ein Sleep-Aufruf ist letztendlich ein System-Call, der braucht viel länger als 1 Millionstel Sekunde. Also das wirst du nicht hinkriegen, aber was man dann machen kann, so von der Idee her, na, dann rufst halt 1000 Mal ganz schnell auf und dann wartest eine halbe Sekunde. 1000 Mal aufrufen und dann wartest eine 1000stel Sekunde. Also irgendwie so, ein Benutzer wird es nicht merken, weil die 1000stel Sekunde, das ist so schnell vorbei. Und in dieser 1000stel Sekunde wird die Simulation ja auch so viel nicht geschafft haben. Da hat die CPU damals 1000 Instruktionen ja nicht einmal geschafft. Jede Instruktion hat auch noch zum Teil bis zu 20 Takte gebraucht. Also hat die Größenordnung so 50 Befehle ausgeführt. Und in 50 Befehlen, da sieht man auf dem Bildschirm nicht viel. Ne? Das sind vielleicht 50 Pixel, die da sich geändert haben. Und dass die sich jetzt zeitlich nicht richtig geändert haben,
reicht es nicht in dem Fall sogar nur mit 50 FPS zu simulieren? Also im Prinzip 50 mal so ein Step Burst in der Sekunde auszuführen.
Wäre eine Idee, ja, hast du recht.
Ja, klingt ja dann eh nichts.
Ja, also sagen, ich berechne jetzt mal eine 50. Sekunde und dann bringe ich das, was im Bildschirm drin steht bis dahin, das kopiere ich sozusagen ins X-Fenster. Wäre eine gute Idee. Ja. Kann man sich noch überlegen. Das Ding kann auch Tonausgabe. Da reicht es natürlich jetzt mit 50 Hertz nicht. Gut, ich habe jetzt hier keinen Ton, aber im Prinzip spielt da auch im Hintergrund noch irgendein Gedüdel. Was auch nachgemacht wird, auch richtig nachgemacht wird, da muss man dann eventuell, ja, sagen wir mal, auf 400 Hertz oder sowas gehen. Ja. Okay. Ja.
Ein Timing beim X64, der hatte doch auch noch Raster Interrupt über die sowieso das Frame-Locken passiert, oder? Also da ist auch sowieso der Rechner, wenn er so wie man Spiele programmiert war, eher, dass die Spielschleife nur einmal durch quasi, also an der Anzahl der Frames limitiert ist, weil der Prozessor nachschauen kann, wo gerade der Kathodenstrahl ist.
Also man konnte sich, also der Bildschirm wird ja Fernseher mit einem Kathodenstrahl so richtig schön Zeile für Zeile übertragen und man konnte sich einen Interrupt geben lassen, wenn der in Zeile 95 ist. Das muss man natürlich korrekt nachmachen, sonst laufen die Spiele nicht richtig. Das hat aber jetzt natürlich nichts mit der Wiederholfrequenz oder sowas zu tun. Also der Kathodenstrahl macht das 50 Mal pro Sekunde.
Ja.
Aber er kann früher oder später den Interrupt generieren.
Darauf ist immer auch die Geschwindigkeit limitiert, wenn man das korrekt mitsimuliert, was man muss, dass die Grafikaufgabe so laufen.
Ja. Was die Leute gemacht haben, wenn dann hier der Interrupt kam, dann haben sie für den Rest der Anzeige, sagen wir mal, die Hintergrundfarbe geändert. Und dann konnte man mehr Hintergrundfarben darstellen, als die Grafikkarte eigentlich hergegeben hat. Jo, okay, also das war mal so als Beispiel, dass die Mini-Variante eines Simulators, also ich sag mal, billiger geht's nicht. Billiger geht es nicht, aber man sieht, das ist eine perfekte Simulation. Ihr werdet, also gut, ihr kennt den Rechner von damals nicht, ich kenne die Kiste noch. Ihr werdet von der Maschine keinen Unterschied feststellen. Ihr könnt das Ding programmieren, wie ihr wollt. Alle Spiele funktionieren einwandfrei. Jo. Jetzt könnt ihr wieder heimgehen. Im Prinzip wisst ihr, wie es geht. In der Praxis hat man allerdings noch sehr viele Ansprüche, die bisher nicht erfüllt sind. Das eine sind, also jetzt kommt ein Kapitel, das, was ich gerne möchte, ist, erstens, ich möchte auch größere Rechner nachmachen. Die haben gegebenenfalls nicht eine CPU, sondern vielleicht mehrere. Sie haben vielleicht nicht einen ROM-Baustein, sie haben mehrere ROMs. Sie haben nicht eine Platte, Sie haben mehrere Platten, Sie haben nicht und so weiter. Und wenn ihr in der typischen PC-Welt seid, dann gibt es auch nicht den PC. Also gerade den C64, da gibt es den C64, das war eine Brotbox, die war immer so, die war nie anders. Aber in der PC-Welt sieht es natürlich ganz anders aus. Ich vermute mal, es gibt kaum zwei PCs auf der großen weiten Welt, die wirklich identisch sind. Was einem manchmal Kopfzerbrechen bereitet. Soll heißen, das, was ihr simulieren wollt, ist vielleicht auch nicht der PC, sondern ihr wollt einen speziellen PC. Wir hatten neulich das Beispiel, mal ausprobieren, ob so ein Software-RAID funktioniert. Naja, dann wollt ihr euren PC so konfigurieren, dass er irgendwie, sagen wir mal, mindestens zwei Platten hat. Und eben nicht der Standard-Wald- und Wiesen-PC mit einer Platte. Jo, das heißt dann aber auch beispielsweise, dass es mehrere Busse gibt. mit entsprechend mehreren angeschlossenen Geräten, weil nur wenn ich, sagen wir mal, einen richtigen IDE-Controller oder SATA-Controller habe, kann ich auch passend Platten dran stöpseln. So, mehrere CPUs, mehrere RAM-Module, verschiedene I/O-Geräte. Und das will ich auch nicht einmal kompilieren, sondern das möchte ich gegebenenfalls auch im laufenden Betrieb mal ändern können. Ich habe irgendwie mit einem Rechner angefangen, habe den gebootet, habe einen Linux drauf installiert und jetzt habe ich eine neue Anforderung. Ich will Software-RAID ausprobieren. Dann will ich jetzt nicht meinen kompletten Rechner tot machen und wegschmeißen, neu bauen, neu kompilieren und neu Linux installieren und dann testen, sondern ich möchte eigentlich so clicky-bunty-mäßig sagen, eine weitere Platte hätte ich gern, fertig. Oder ich möchte anklicken können, jetzt habe ich keine 3 GHz CPU, ich möchte jetzt eine 2 GHz CPU haben. Und ich möchte jetzt nicht mehr 5 GB Speicher, sondern nur noch 1 GB, ne, weil ich irgendwas ausprobieren möchte. Jo, das Ganze wird kompliziert, weil so ein moderner PC besteht aus Tausenden von kleinen Einzelteilen. Also wer das mal sich, wenn man seine Kiste zu Hause aufgeschraubt hat, der sieht, da ist eine ganze Menge Zeugs drin. Also ein PC, den wir in dem V-Maschinen-Projekt nachmachen, hat dieses Motherboard. Ich erkläre es euch grob. Hier sind zwei Sockel für CPUs. Hier ist die sogenannte North Bridge mit dem Hostbus. Also alles, was hier grüne, dickere Linien sind, sind Busse. Die blauen Linien sind einzelne Kabel. Ja, also beide CPUs sind über den Hostbus angeschlossen an der North Bridge. Davon abzweigen tut der Memory-Bus mit den Select-Signalen für die einzelnen Bänke. In unserem Fall vier so, was sind das, DIMM-Sockel, wo man dann diese Module da reinklicksen kann. An der North Bridge dran ist der Hauptbus. An dem Hauptbus dran sitzt in unserem Fall ein SCSI-Controller, der auf der Motherboard mit drauf ist. Es sind in diesem Beispiel hier vier PCI-Bus-Slots. Die South Bridge, an der South Bridge dran ist der ISA-Bus, in unserem Fall mit drei ISA-Bus-Steckplätzen, IO-APIC, also dem für I.O. zuständigen Advanced Programmable Interrupt Controller. Auf der anderen Seite hängt noch dran das BIOS, also ROM-Chip. Es hängt dran ein Keyboard-Controller, also Keyboard- und Maus-Controller. Und es hängt dran so ein sogenannter Super-I.O.-Chip. Super-I.O. im Sinne, ja, da sind alle Legacy-Geschichten drin, also sprich Floppy-Controller, serielle Schnittstelle, parallele Schnittstelle. Eins war noch mehr drin. Nee, weiß ich, ist egal. Kommt auch nicht so genau drauf an, nur dass man so sieht, wie kompliziert das eigentlich ist. In der South Bridge drin sind dann auch wieder eine ganze Reihe von Komponenten. Also da sind drin zwei Plattencontroller, da sind drin dieser Root-Hub vom USB, da ist drin zwei Interrupt-Controller, da sind zwei Timer-Chips drin, da sind die ganzen DMA-Controller mit drin. Also die sind alle hier unten in diesem sogenannten South Bridge. Ja, jetzt kann man sagen, ja, moderne Rechner haben doch jetzt keinen ISA-Bus mehr. Ist richtig, dann ist der ISA-Bus-Teil weg. Dann kommt stattdessen allerdings der PCI-Express-Bus-Teil dazu. Ne? Also dann ist ein Teil weg, ein anderer Teil dazu. Also die Komplexität ist Größenordnung gleich geblieben. Also es macht keinen großen Unterschied. Jo, jetzt ist die Frage, wie baut man sich so einen Rechner zusammen? Das kann man alles händisch programmieren und man kann auch händisch sagen, irgendwie in seinem Programm, verbinde doch mal den Ausgang Chip Select sowieso über eine Leitung mit der CPU, mit dem Wärmesensor. Und verbinde doch mal den Interrupt-Controller Ausgang 3 mit dem Interrupt-Controller Eingang. Ja, kann man machen, haben wir auch versucht, sind kläglich dran gescheitert. Die Kabellisten richtig einzutippen, könnt ihr vergessen. Ja, irgendwo macht er mit Sicherheit einen Fehler und den findet man nicht. Also was wir in der V-Maschinenwelt gemacht haben, wir malen das wirklich hier mit so einem, also der eine oder andere kennt es vielleicht, G-Scam. Das ist aus der GEDA Tool Suite, so ein Schaltplan-Malprogramm. Damit malen wir unsere Schaltpläne, drücken aufs Knöpfchen und hinten purzelt ein C-Programm raus. Ja, und dann kann man natürlich relativ leicht hergehen und mit so einem Malprogramm, sagen wir mal, hier so einen Slot löschen, kein Problem. Oder noch so einen Memory-Slot daneben zu malen. Ja, geht, ne? Das kriegt man relativ schnell hin. Ja, die Frage ist, wie macht man das unter der Haube, dass es unter der Haube dann auch so konfigurierbar wird, wie man das hier beispielsweise grafisch macht. Also das Erste ist, man muss sich darum kümmern, alle Komponenten einzeln zu modellieren. Das klingt jetzt erstmal so ganz logisch, ne? Warum soll ich jetzt die CPU verwursten mit dem IDE-Controller? Macht keinen Sinn, logisch. Wir haben aber vorhin gesehen, beispielsweise die Load-Funktion war so gemacht, dass ich die Load-Funktion vom Bus aufrufe und der Bus guckt jetzt nach, welche Adresse ist das und ruft entsprechend die Bauteile richtig auf. Ja, da ist jetzt aber in die Bus-Simulation was reingewurstet, was eigentlich in den Komponenten drin steckt. Wenn ich jetzt eine Komponente dazu stecke, dann muss ich im Bus was zusätzlich eintragen. Das ist Murks. Das funktioniert so nicht. Ihr habt gesehen, wie viele Busse das gibt im Rechner. Und wenn ich jetzt irgendwo eine Komponente dazu definiere, dann muss ich schon mal ganz genau wissen, welchen Bus muss ich dann wo muss ich da was eintragen, welche Zahlen muss ich da eintragen. Das funktioniert nicht wirklich. So ähnlich gilt es natürlich dann, also die Komponenten müssen wirklich voneinander unabhängig sein und auch die Busse müssen getrennt voneinander sein. Also der Hostbus, das ist jetzt der erste Teil sozusagen von den CPUs zur Northbridge, der darf nichts davon wissen, was jetzt unten dran gekabelt ist. Und umgekehrt natürlich hier so ein PCI-Bus in der Mitte, darf nichts wissen, wie der Hostbus aussieht, der darf auch nicht wissen, wie der ISA-Bus aussieht. Die haben miteinander nichts zu tun, die hatten auch in echt ja nichts miteinander zu tun. Ja, und wenn man das natürlich macht, wenn man wirklich getrennt voneinander modelliert, dann kann man beispielsweise auch zwei CPUs in den Rechner stecken. Wenn die eine CPU nichts von der anderen weiß, ja, die wissen beide, dass sie irgendwie am Bus dran sitzen und vielleicht können sie auch rauskriegen, wenn sie über den Bus was schreiben, dass es eine zweite CPU gibt. Aber die Simulation selber weiß nichts davon. Und das gilt dann nicht nur für CPUs, das gilt natürlich beispielsweise für Speichermodule, Festplatten und so weiter genauso. Jo, was heißt das? Das heißt für C-Programme, Java-Programme oder was auch immer, globale Variablen sind tabu. Wenn ich eine CPU habe, die eine globale Variable braucht, dann kann ich nicht eine zweite CPU haben, die würde ja die gleiche globale Variable benutzen, dann überschreiben sich die gegenseitig. Ja, wenn man das dann weiterrechnet, heißt es, dass es in dem ganzen Simulator nicht eine einzige globale Variable gibt. Habt ihr schon mal ein Programm geschrieben ohne globale Variablen? Ja, also ich sag mal, gute Programmierer programmieren eh mindestens mal mit wenig globalen Variablen. Im objektorientierten Sinne sind es auch meistens sehr wenige. Also was wir brauchen, ist irgendwie Speicher für die Komponenten, der aber jeweils für die entsprechende Komponente jeweils neu alloziert wird. Also so ein View-Operator oder Malloc oder wie auch immer das dann heißt. Und dementsprechend greift man dann auch auf diesen Zustand immer jeweils nur über Pointer zu.
Hast du nicht echt eine Beschreibung davon, was ich so mit Dynamic Loader mache? Dass er den Zustand irgendwo hinlegt und entsprechend die Adressen dahin liegt?
Ja.
Würde man die dafür nicht verbrauchen?
Ja, also wir haben es für V-Maschinen immer mal angedacht, dass man gesagt hat, man könnte die einzelnen Komponenten als einzelne Shared Objects kompilieren. Und V-Maschinen selber wäre dann nichts anderes als ein Shared Linker. Je nachdem, wie ich ihn konfiguriere, lädt er sich seine Komponenten und verkabelt die. Wir haben es immer schon mal angedacht. Das Blöde ist, dass dieses Shared Object Zeug immer nur so halbseitig funktioniert und auf jedem Linux irgendwie so ein Hauch anders. Aber das wäre eigentlich eine schöne Sache. Auch vor allen Dingen im Sinne von, ja, dann könnte man natürlich auch andere Leute motivieren, die vielleicht nicht unbedingt mit GPL, Copyright und sowas anfangen können. Die könnten natürlich dann trotzdem, sagen wir mal, V-Maschinen nehmen mit den Komponenten, die V-Maschinen anbietet, könnten aber ihre eigene Komponente dazu laden lassen, die dann vielleicht nicht GPL ist. Wäre eine schöne Sache, ja. In der Praxis hapert es wieder an irgendwelchen technischen Details. Jo, gut, wenn wir jetzt sagen, wir kabeln unsere Komponenten an die Busse, dann sollen die Komponenten ja nicht mehr wissen, was hinter dem Bus ist. Also, sagen wir mal hier, ich kabel oder beim Instanzieren, ich instanziere eine CPU und ich sage der CPU, benutze mal das Kabel. Oder anders ausgedrückt, benutze mal den Bus. Dann weiß die CPU ja nicht die Bohne, was hier unten dran gekabelt ist. Soll sie auch nicht wissen, ne? Damit sie schön frei konfigurierbar bleibt. Umgekehrt natürlich genauso, die Komponente hier unten weiß überhaupt nicht, von wo aus sie vielleicht aufgerufen hat. Das kann sein, dass die CPU irgendwelche Bits und Bytes abfragt. Kann aber auch sein, beispielsweise, dass hier irgendein DMA-Controller sich hier von der Floppy-Zeichen abholt. Das soll dem Floppy-Controller wurscht sein. Wenn aber natürlich jetzt die CPU gar nicht mehr weiß, dass es dieses Ding da unten gibt, dann kann es natürlich von dem Ding da unten auch keine Funktion aufrufen. Die Frage ist, wie leiten wir jetzt diesen, sagen wir mal, so einen Load-Aufruf über die Busse von der CPU nach hier unten weiter? Und da ist die Idee, Callbacks, sogenannte Callbacks einzuführen. Jede CPU, jedes I/O-Gerät meldet sich sozusagen an dem eigenen Bus an und registriert sich am Bus und sagt, ja, wenn da was für mich kommt, dann ruft doch bitte die und die Funktion auf.
Ja, wenn da was kommt, ruft die Funktion auf.
Das wäre der nächste Schritt, genau. Da kommen wir später nochmal drauf. Erstmal so die Idee, jeder meldet sich an und sagt, ja, wenn da ein Load-Aufruf kommt, das ist meine Load-Funktion. Und dann sagen die, keine Ahnung, 20 Geräte am ISA-Bus, ja, das ist meine Load-Funktion, das ist meine Load-Funktion. Sie übergeben erstens diesen Funktionspointer und zweitens übergeben sie noch diesen State-Pointer, ihren eigenen Zustandspointer. Und wenn dann die Load-Funktion von Ihnen aufgerufen wird, kriegen Sie diesen State-Pointer wieder übergeben und können dementsprechend Ihren Zustand abfragen oder modifizieren. Ja, und jetzt das untere ist das, was du gerade meintest. Vorhin stand es ja in der Bus-Simulation mit drin, dass der Bus entscheidet, welche Komponente aufgerufen wird. Das weiß ein echter Bus nicht. Ne? Der weiß nicht, dass Adresse 0 bis 25 ist das Bauteil und Adresse 26 bis 28 ist das Bauteil. Dem Bus ist das leidlich wurscht. Bus, ne? So wie ich es hier hingemalt habe, der leitet alle Adressen, alle Daten an alle Geräte und jedes Gerät soll selber entscheiden, ob es gemeint ist oder nicht. Ja, soll heißen, jeder meldet sich, jedes IO-Gerät, fangen wir mit IO-Geräten an, jedes IO-Gerät meldet seine In-Out-Load-Store-Funktion am Bus an, mit dem entsprechenden Zustandspointer. Ja, und wenn jetzt die CPU vom Bus die Load-Funktion aufruft, macht der Bus nichts anderes, als alle Load-Funktionen von allen angeschlossenen, allen registrierten Komponenten aufzurufen und entsprechend Parameter zu übergeben, also beispielsweise die Adresse zu übergeben. Sieht dann irgendwie so aus. Also wir haben dann einen Sack voll Funktionen, beispielsweise In-Out für die IO-Geräte, Load-Store für die Speicherbausteine. Und ein Bus ist dann nichts anderes als irgendeine Struktur, ja, die sich merkt, wer alles am Bus dran ist. Und von jedem Gerät, was sich angemeldet hat, merken wir uns die Funktionen und wir merken uns den Zustand. Zustand ist jetzt hier ein, also die C-Syntax, ein Void-Pointer. Wenn man das irgendwie objektorientiert moduliert, dann wird man sagen, irgendwie das ist ein IO-Gerät-Typ oder sowas. Jo, gut, das ist jetzt ein Pointer auf so eine Struktur. Und in der Struktur stehen drin Pointer auf Funktionen. Also ich übergebe als IO-Komponente einen Sack voll Funktionsadressen an den Bus, damit der Bus weiß, wie er mich aufrufen kann. Jo. Wenn sich eine Komponente an den Bus anconnecten will, dann muss er übergeben, natürlich den Bus, an den sie sich anmelden will, ihren eigenen Zustandspointer, damit sie den beim Aufruf wiederkriegen kann und diese Pointer. So, der Bus macht im Prinzip nichts anderes, als das sich einfach im einfachsten Fall in einem Array zu merken. Gut, nehme ich da ein Array, nehme ich da eine verkettete Liste, was nehme ich da? Also für die Folien nehme ich mal ein Array, was ist einfacher zu malen in der Praxis. Ja. Genau. Also es ist eine überschaubare Anzahl und im Allgemeinen ist es auch eine Anzahl mit Obergrenze. Also typischerweise, sagen wir mal, ein PCI-Bus kann nur 2 hoch 5, also 32 Geräte verwalten. Mehr als 32 Karten kann ich nie in einen PCI-Bus reinstecken. Gibt es nicht. Ne? Und ISA-Bus und so gilt es im Prinzip genauso. Es gibt bloß 16 Interrupt-Leitungen, insofern macht es auch nur Sinn, 16 IO-Karten in den ISA-Bus reinzustecken, maximal. Jo, wenn jetzt die, sagen wir mal, die CPU irgendwie eine Out-Instruktion ausführen soll, dann weiß sie, sie soll einen Wert ausgeben auf einen Port und sie kennt natürlich ihren eigenen Bus, wo sie angeschlossen ist. Und dann kann sie den Bus sagen, naja, ich möchte über den Bus, den da, diesen Out-Befehl drüber leiten. Und was macht der Bus? Naja, der Bus iteriert jetzt über alle angeschlossenen Geräte und ruft aus seinem Array die Funktion Out auf und übergibt der Komponente ihren eigenen Zustand, den sie vorher registriert hat, und natürlich jetzt noch das, was eigentlich zu tun ist, also die Portadresse und den Wert. Und die Idee ist jetzt, dass die Komponente, die jetzt da aufgerufen wird, guckt, ist das mein Adressbereich? Wenn ja, tue ich was, wenn nein, passiert halt nichts. Jo, das kann man andersrum natürlich genauso machen. Bei einem In sieht im Prinzip alles genauso aus, nur ein Unterschied, dass ich vorher mal sage, naja, der Wert, den ich lese, ist eine 0. So, und jetzt iteriere ich über alle und schaue mal, ob irgendjemand was Besseres weiß. Stimmt das? Gut, das kommt jetzt zum einen natürlich wieder so ein bisschen drauf an. Ne? Hier die Abschlusswiderstände. Könnte vielleicht auch Sinn machen, dass ich sage, ich initialisiere mit FF. Also das war jetzt hier so ein Byte einlesen. Initialisiere ich mit FF oder 00. Stimmt das? Geht das für alles?
Das ist nicht das elektrische Balken, das bewusst sein würde, wenn sich mehrere Geräte zuständig fühlen und mehrere Geräte Werte auf den Bus legen, dann nicht einfach das letzte Gerät.
Ja, kennt jemand Beispiele, wo es Geräte gibt, die gemeinsam antworten? Also gibt es ein I.O.-Gerät oder nee, zwei I.O.-Geräte, die auf dem gleichen Port antworten. Macht das Sinn? Ja. War das noch?
Ja? Ja, ich meine, außerhalb von der Internet-Fix ist ja schon, das ist halt dann nur sein Jam, aber
nicht. Ja, okay, das ist jetzt aber außerhalb der Busse sozusagen. Ethernet ist auch eine Art von Bus, ja. Ich meinte jetzt so, innerhalb vom Rechner gibt es da zwei I/O-Komponenten, die auf einen dem gleichen antworten. Ja, man kann sagen, bei einem vernünftigen Design, nein. Intel PCs sind kein vernünftiges Design, also ja. Weiß nicht warum, aber irgendwie haben sie es geschafft, dass zwei IDE-Controller, die sharen ein Byte. Nämlich, dass sie anzeigen, man kann ja an jeden Controller eine oder zwei Platten anschließen, und die zwei Platten, die sharen ein Wort. Jede Platte definiert sozusagen ihr eigenes Bit. Da müsste natürlich jetzt, das ist jetzt ein bisschen schwierig, ne? Wenn ich die In-Funktion von der einen Platte aufrufe, ja, dann würde die sagen, ja, ja, ich bin da. Und wenn ich jetzt die zweite In-Funktion von der zweiten Platte aufrufe, dann wird die auch ihr Bit setzen. Aber löscht natürlich damit das Bit von der anderen. Doof. An der Stelle funktioniert das Verfahren nicht genauso. Da müssen die Komponenten, die hier den Wert, den Pointer, wo sie ihren Wert hinschreiben sollen, übergeben kriegen. Die müssen ein bisschen aufpassen. Die dürfen nicht einfach den Pointer nehmen und was reinschreiben, sondern sie müssen da was drauf oder so. Oder ein Bit ausmaskieren und so setzen, wie sie selber gerne hätten. Ja. Okay, und es gibt noch ein zweites Beispiel. Jetzt nicht so eine krause Konstruktion wie PC, sondern wo das generell ein Problem ist. Ja, Lehrstuhl 3 haben wir früher mal gebastelt. Ich weiß nicht, Vorlesung gibt es nicht mehr. Wie man dann Hardware baut für einen PCI-Bus zum Beispiel. Was die Studenten dann gemacht haben, naja, sie sind hergegangen und haben so eine PCI-Steckkarte gebaut. Da die aber standardmäßig nicht auf Anhieb funktioniert, ne, wer wundert sich, haben wir definiert so eine Art Logic Analyzer, auch als Steckkarte. Und die Steckkarte hat nichts anderes gemacht, also das war sozusagen eine Steckkarte vom Studenten, die CPU, und wir haben noch dazu gesteckt eine extra Karte, die nichts anderes gemacht hat als so ein Monitoring. Das funktioniert natürlich damit auch nicht. Ich kann jetzt nicht der Reihe nach einfach alle Geräte fragen, ja, welchen Wert lieferst du? Naja, dann liefert der vielleicht irgendeinen Wert, aber der sieht nicht, dass der was liefert. Weil der ja nicht gefragt wird in dem Sinne. Jo, also von der Idee her, das funktioniert dann besonders gut, wenn es schön getrennte Port-Ranges gibt. Jede Karte hat genau einen Range und für den ist sie zuständig und kein anderer. Dann funktioniert es einigermaßen. Nichtsdestotrotz, es muss natürlich auch irgendwie definiert sein, so ähnlich wie vorhin beim Speicher. Wenn niemand antwortet, auch dann muss ein definierter Wert rauskommen. Warum jetzt? Jetzt haben wir ja keinen Speichertester. Wer krabbelt jetzt auf kaputten Adressen rum?
Ja, ob wir Betriebssystem oder BIOS beim Booten nach Geräten sucht.
Kurze Antwort, richtige Antwort. Ja, also Betriebssysteme, gut, in der modernen Welt, PCI, PCI Express, da kann man vernünftig suchen. In der ISA-Welt, ISA-Bus, da kann man nur suchen im Sinne von, ich schreibe meinen Wert in die Karte rein und guck mal, ob die das tut, was ich denke. Also wenn ich einen Plattencontroller suche zum Beispiel, schreibe ich meine Blocknummer rein in den Plattencontroller und versuche die Blocknummer wieder rauszulesen. Und wenn sie drin steht, dann könnte es sein, dass da, dass da ein Plattencontroller steckt. Dann schreibe ich mal in sein Kommandoregister rein, lies mir mal Block 0. Wenn ich dann einen Block lesen kann, dann habe ich einen Plattencontroller gefunden. Ich bin viel zu weit. Passiert mir häufiger, ihr dürft mich gerne mal bremsen, wenn 10 Uhr ist, dann sagt mal Bescheid. Okay, dann sind wir mal mit dem auch fertig. Danke euch fürs Zuhören, fürs Mitmachen. Wir sehen uns am Freitag wieder. Achso, Freitag leider immer noch in dem kleinen Raum. Ich hatte schon fast einen größeren Raum gekriegt, bis mir derjenige gesagt hat, dass er jetzt doch viel mehr Leute hat, als er gedacht hat. Und jetzt hier nicht raus kann. Ich bin noch weiter auf der Suche. Wir treffen uns am Freitag auf jeden Fall nochmal da drüben. Warm und kuschelig. Sorry. Danke. Bis Freitag.